Ja, guten Morgen miteinander. Auch von meiner Seite her herzlich willkommen zum Gottesdienst heute. Auch die, die sich irgendwo auf eine Art und Weise online haben müssen dürfen, können zuschalten. So gut. Ich habe so ein spezielles Bild gerade momentan über den Gottesdienst. Wir haben mehrere Klammern offen und ich werde mehrere Klammern zutun. Die eine ist die Worship-Klammer, die haben wir abgeschlossen, die erste, die zweite kommt dann noch. Und dann haben wir irgendwo eine Ukraine-Klammer aufgemacht. Und ich werde die Ukraine-Klammer bewusst auch noch einmal angehen, weil es ist schon interessant, mich vorher schon mit Ludmila, mit der Luda in Kontakt war und hey, wirklich das Anliegen, dass wir sie gerne wieder hierher nehmen wollen. Und das ist natürlich jetzt mega interessant, gerade auch von ihrem Herz zu hören, als Russin, wie das ist in dieser Situation. Und die Ukraine-Situation, die beschäftigt uns. Wir kennen Leute dort, die haben gerade heute aus lauter Schreck mein Kalenderbild vom März auf da. Das ist ein Foto von mir und meiner Frau zu Kiew vor 2,5 Jahren. Das sieht ganz sicher nicht mehr so, wie es jetzt aussieht auf diesem Bild. Das ist auch klar. Und von dem ist es etwas, was mich schon wirklich auch beschäftigt. Weil wir Leute kennen, die dort Church leben, wo anderen, die dort sind, jetzt, weil sie nicht mehr können, können helfen, weil sie irgendwo an Grenzen gehen, eine Stunde, für Leute abzuholen. Oder? Familien mit zwei kleinen Kindern, die irgendwie 14 Stunden oder noch mehr an Grenzen gewartet haben, bis sie wieder drüber können. Das, von dem beschäftigt sie es wirklich. Und die Frage ist immer, was wir dafür machen können. Und ehrlich gesagt, ich bin ohnmächtig, wie zu beten. Es kommen immer wieder Sachen in den Sinn, Anliegen diversester Art und Weise, und es geht in alle Richtungen. Ich wollte die bewusst nicht auftun. Sie sind nicht alle konstruktiv, aber der Hell filtert die wunderschön, wie er ist. Und er vergibt halt das, was wir schräges machen. Und ich brauche das auch immer wieder. Und ich merke, das Gleiche ist etwas, was mich wirklich beschäftigt. Und Geld geben ist die eine Variante, was ich mache und wirklich dafür beten. Und dann aber auch schauen, ja, was für eine Balance haben wir im Ganzen drin. Oder? Und Mila hat ganz, ganz interessante Sachen geschrieben, wo wirklich, sie auch gesagt hat, das können sie für sie überhaupt nicht überraschen. Das ist schon lange klar gewesen, das werde passieren. Das sei eindeutig schon lange aufgeleist, anhand von dieser ganzen Situation, wie sie in diesem Land läuft. Oder? Und sie haben dann gesagt, ja, wie gehen wir jetzt mit dem um? Und was macht es mit mir? Sie ist extrem stark bei sich geblieben. Mit ihrer, wie habe ich jetzt die richtige Haltung in dem Innen? Gehe ich jetzt zum Herr? Suche ich einen Schuldigen, was auch immer? Oder gehe ich zum Herr und schaue, dass ich richtig stehe? Und sie hat mich zutiefst beeindruckt, mit was für einer konsequenten Haltung die Frau wirklich sagt, hey, ich will, dass ich aufrichtig laufen dem Ganzen innen. Oder? Und das hat mich sehr, sehr angesprochen, sehr berührt. Gerade aus der Situation von ihr her, die in einem Land lebt, wo irgendwo einfach vorher alle mit dem Finger drauf zeigen. Oder? Ich sage jetzt bewusst alle, klar sind es nicht alle, aber es wirkt einfach so. Oder? Und das merke ich, darum ist es für uns auch sehr interessant und sehr spannend zu spüren, wie das jetzt so abgeht dort. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir wirklich auf das ausrichten, Herr, was ist mein Task in diesem Sinne? Was ist meine Aufgabe? Ich muss nicht suchen, wer schuldig und unschuldig ist. Ich muss auch nicht unbedingt filtern, was die Medien sagen, links oder rechts, sondern ich muss vom Herr hören, Herr, was soll ich machen? Was ist mein Auftrag? Für was soll ich beten? Was soll ich geben? Was soll ich hergeben? Welche Gegenstände soll ich spenden? Und es gibt ja x Sachen, die laufen. Ich finde es spannend, was für eine Mobilisation stattfindet. Einerseits, andererseits denke ich, das ist auch etwas beschäftigt, die armen Seelen zu Russland, denen geht es nicht besser. Die haben vielleicht nicht gerade Bomben über dem Ring, aber die haben überhaupt keinen Zugang mehr. Oder? Das ist nicht besser, das ist genau gleich lausig. Oder? Und ich bin schon gespannt, wie sich das Ganze schlussendlich irgendwo entwickelt. Und was offensichtlich ist, dass das Ganze natürlich nicht nur einfach etwas so oberflächlich ist, da hat es ganz viele geistliche Dimensionen dahinter, die abgehen. Oder? Und es gibt auch ganz interessante Berichte dazu. Es gibt so viele Quellen. Und es ist alles unbestätigt. Das ist schon wichtig. Es ist auf allen Seiten immer unbestätigt. Weil es hat niemand Unabhängiges, der bestätigen darf. Von dem her müssen wir grundsätzlich vorsichtig sein im Ganzen. Was ist wirklich alles passiert? Wie weit, wie wo, was auch immer und so weiter. Aber es ist eine echte Not. Neben anderen Nöten, die wir haben. Und ich möchte wirklich die Nöte, die wir haben, ein Stückchen suchen, noch ins Herz legen. Sagen, lasst, beten wir für die Sachen. Und zwar haben wir einerseits wirklich die Ukraine-Situation. Andererseits haben wir Nathanael seinen Arm, der ist noch weit weg von gut. Dann haben wir den Mark und seine Situation, der ist noch weit weg von gut. Dann haben wir Jakob seine Situation, der ist noch weit weg von gut. Und wir haben gestern davon gehabt, auf dem Weg, hey, von dem wunderbaren Geschenk, wollte ich mir noch etwas dazu sagen, und gedacht, wie schnell vergisst der Mensch? Man bringt eine Not, Gut, vielleicht bin nur ich so, aber man bringt eine Not und eine Woche später, eine Woche später hat man sie schon wieder vergessen. Darum hat sie wieder hingerufen, die Sachen, die Themen, die Menschen, die sind immer noch hochaktuell. Beten wir für die wirklich. Und somit würde man gerne die kleine Klammer schließen und die Begegnungsklammer von Dani wieder auftun. Passt optimal, dass wir heute die speziellen Begegnungen von Jesus Christus bei der Berufung von seinen Jünger anschauen. Und es geht wirklich ausschließlich um Begegnungen heute von Jesus Christus mit Menschen. Und wenn wir das miteinander anschauen, ich werde versuchen, etwa 7-8 Abschnitte zusammenzufassen und die kurz oder halb noch kurz zu erzählen, um was es geht. Und zwar geht es darum, wie Jesus Christus die ersten Jünger, nicht Apostel, die ersten Jünger. Ja, das ist ein interessantes Ergebnis von deiner Websuche, interessiert mich nicht. Siri kommt plötzlich aus dem Nichts raus. He? Die haben auch noch irgendeine Meinung da offensichtlich. Irgendwo ein bisschen die Begegnung am Anfang von Jesus Christus mit diesen Jüngern ein bisschen anschauen. Es sind Begegnungen, die zum Teil aufgesetzt sind, aufgrund von dem, was Johannes der Täufer gemacht hat. Als Vorbote für Jesus Christus, diese Message haben wir ja gehabt. Und es hat Jünger dort dabei gehabt, die sind mit Johannes der Täufer unterwegs und er hat gesagt, das ist das Lamm Gottes. Und die sind gekumpelt und haben irgendwo angefangen, Kontakt knüpfen mit Jesus. Und ich wollte wissen, ja, wo gehst du jetzt her, wo wohnst du, was auch immer. Und Jesus hat es einfach mitgenommen. Hat es aber dort noch nicht gerade bewusst gesagt, komm mit mir. Und die sind einfach schauen, dass sie unaufgeforderte Nachfolger waren, die gekommen sind. Und nachher hat es gegeben, dass einer davon einen Bruder hatte, namens Simon. Und der Simon war interessiert einerseits und andererseits ein bisschen spezieller und ein bisschen unterwegs gewesen. Und da hat mir jetzt unter uns mal Chosen nicht geholfen, das Bild von Petrus zu spezifizieren. Mir hat es nicht so gut gedacht. Jetzt, das ist meine persönliche Meinung über Petrus. Anhand von dem, wie ich das verstehe, muss zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo er erkehrt hat. Das hat mich im Vorfeld ein speziell gedacht. Einfach nur so meine Meinung. Er ist mir zu kritisch dargestellt, anhand von dem, was hier steht. Oder? Die andere Rolle hat mich so gut gedacht. Zum Helfen verstehen. Und dann habe ich gedacht, der Simon, noch nicht Petrus, der Simon ist ein Fischer und irgendwo hat er indirekte Begegnung und dann eine Begegnung und nachher hat er eine gewaltige Begegnung mit ihm, wo Jesus predigt, noch bevor er ein Jünger ist von ihm. Und fragt für sein Boot, geht raus, erzählt, dann gehen sie weg und dann macht er seinen gewaltigen Fischzug und dann hat er eine Offenbarung gesagt, das ist nicht, aber ich bin zündig, das geht nicht, das passt nicht, geh weg von mir. Und er hat dort Begegnungen mit dem Andreas, Johannes, mit dem Jakobus als Bruder von Johannes und mit dem Petrus als Bruder von Andreas, wo er dann die Fahrt davon rufen nach dem Fischzug und folgt mir nachher. Und dann trifft er unterwegs am nächsten Tag einen Mann namens Philippus und dem sagt er, folgt mir nachher. Und der hat einen guten Freund und mit ihm unterwegs ist, der Nathanael heisst. Und der Nathanael hat eine ganz spezielle Kracht, über das werden wir sicher noch ein paar Sachen sagen. Und der ist ganz speziell und ist sehr skeptisch, weil der von Nazareth kommt. Und dann hat er eine Begegnung mit Jesus Christus und kehrt schlagartig. Und dann geht er mit und kurz darauf ab, nimmt er den Matthäus vom Zoll mit und sagt, folgen wir nachher. Und dann folgen ihm gerade nachher. Und dann gehen sie zusammen mit den Zöllnern und den Heiden. Und den Zöllnern und den Sünden. Nicht mit den Zöllnern und den Heiden. Hätte ich eigentlich wenig Platz gehabt, weil die Zöllner und Sünden ist fast gleich viel. Sorry, excuse, ist jemand gleich viel. Das ist die gleiche Gruppe. Mit den Zöllnern und den Sündern gehen essen. Es hat nur nicht Sünder gegeben, dass sie Pharisäer waren. Zumindest in den Augen. Und so begegnet Jesus, ruft Jesus die ersten Jünger. Jetzt werden wir ein paar spezifische Sachen von diesen Begegnungen, wie Jesus Christus mit diesen Menschen agiert, reagiert, mit ihnen zusammen anschauen.
Hallo zusammen. Ja, zuerst möchte ich wirklich für mein Geburtstagsgeschenk, das ihr mir gegeben habt, wisst ihr es vielleicht nicht auch, aber ein Teil von euch hat mir ein Geburtstagsgeschenk gegeben, im Oktober, um mein 50. Geburtstag. Und wir sind das einlösen letzte Woche und es war mega schön. Top Wetter, auch schön Skifahren. Das Hotel war recht nobel, das ihr uns ausgesucht habt. Wir sind echt ein bisschen... Es war noch interessant für uns.
Ja, spannend. Gell? Ja.
Tiefsten angelegt, das tiefste Auto. Überall waren wir zu unterstunden. Und wir haben immer uns probiert, mit diesen Leuten zu unterhalten. Es war gar nicht so einfach. Die Leute waren recht reserviert. Aber wir haben es geschafft. Gell?
Ja. Ja. Also wir haben überraschend viele Leute gewonnen.
Ja, ja.
Es war lustig, wie viele unseren Morgen, gell, ja. Letzten Morgen noch Heu gerufen haben von weitem. Gell, das war interessant. Ja, okay, ja, wir sind nicht ganz beziehungslos geblieben. Ja.
Genau, lustige Erfahrung.
Spannend, absolut aber spannend.
Aber Skifahren ist wirklich, ich muss sagen, ist für mich das schönste Geschenk, das ich in meinem Leben bekommen habe. Ja, merci viel, viel mal.
Das ist nicht geheuchelt, hä?
Vielen, vielen Dank. Also, gehen wir zurück, 2000 Jahre. Wie hat Jesus Jünger gemacht? Und ich habe noch eine so, wie lernt man überhaupt Jesus kennen? Anhand von dieser Johannesstelle. Und dann, du hast jetzt die Geschichte nicht vorgelesen, aber soll ich die Geschichte noch vorlesen?
Du die doch vorlesen.
Das macht es fast einfacher.
Ja, schon. Ja, so
sonst kommen sie gar nicht raus. Wenn ich jetzt hier nochmal so Versen rauspicke. Oder weißt du was, du kannst die Lesung siehst, oder musst du mir die Brille
geben? Was kannst du sagen? Was willst du lieber?
Dann lese es doch.
Also ich lese es. Dann geht es schnell, dann kann man noch einmal erzählen. Gut. Ah, ist also sehr schön.
Ich kann schneller lesen als
ich.
Aber wir würden das besser verstehen.
Das ist ja so richtig. Aber da wir die wichtigen Versen noch einmal lesen, spielt es keine Rolle. Am nächsten Sonntag, Johannes, abraten wir alle zwei seine Jünger. Und als er Jesus vorübergehend sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden, folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgend, sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen es und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um etwa 4 Uhr nachmittags. Ein von zweien, die Johannes gehört hatten, Jesus nachfolgen waren, war Andreas, der Bruder Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt, der Gesalbte. Und er führt ihn zu Jesus, als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Felsen. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagt zu ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortet und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortet ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortet und spricht zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich gesehen habe unter dem Feigenbaum, du wirst noch größer sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn.
Also, ich habe 5 Punkte. Wie lernt man Jesus kennen? Und der erste Punkt ist, irgendjemand gibt einem einen Tipp. Die zwei Männer waren Johannes dem Täufer nachher. Anscheinend waren sie schon so klein in einem suchenden Zustand, als sie ihm nachgegangen sind. Und der Johannes stelle ich mir schon immer ein bisschen crazy vor. So ein Bußprediger, der einfach die Menschen zur Umkehr aufgefordert hat.
Ja, mit Kamelhaar und was alles gegessen hat. Also ganz uncrazy kann er nicht sein. Genau.
Für mich war schon ein spezieller Typ. Und dem sind sie nachher gelaufen, die zwei. Und jetzt gibt mir der Johannes einen Tipp. Und zwar sagt er, und als er Jesus vorübergehend sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Kann man sagen, ja, okay. Kann jeder etwas denken. Aber die zwei Männer, also sehr wahrscheinlich der Andreas und der Johannes, haben gemerkt, da könnte etwas mehr sein. Und ja, kannst du dir heute mal überlegen, wer hätte dir diesen Tipp gegeben? Wer hätte dir den Tipp gegeben, als du überhaupt hier hockst? Wer hat dir vom Glauben erzählt? Wer hat dich auf Jesus hergewiesen? Wegen wem hockst du heute Morgen überhaupt hier? Es können auch mehrere Personen gewesen sein. Aber überleg dir mal, wer hätte dir den Tipp gegeben? Wie der Johannes hier diesen zwei Jünger gegeben hat. Der zweite ist, Jesus lässt ein, komm und schau. Und als die beiden Männer ihm hinten nachgelaufen sind, begegnen sie Jesus. Das ist im 38, 39. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen es und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Jesus, der umschaut und sagt, hey, was suchst du? Ich merke, so eine leicht peinliche Situation, wenn du jemandem so ein bisschen nachläufst und dreht sich um und sagt, was suchst du? Dann gibt es so die eine Variante, man schaut, ja, du dreht sich um, gar nichts. Dann hat das ja auch die Möglichkeit gehabt. Ich merke, in diesen Geschichten, die wir jetzt gehört haben, merke ich, es gibt immer Ausstiegsmöglichkeiten bei Jesus. Wir müssen überhaupt nicht. Es gibt immer, und er gibt absichtlich Ausstiegsmöglichkeiten. Er fragt, ja, was sucht er? Und dort musst du dich positionieren, und das hat er wollen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir heute Morgen machen können. Was erwarten wir überhaupt heute Morgen? Was suchst du hier? Was willst du hier? Was hast du hier verloren? Warum hörst du zu? Was erwartest du von Jesus? Was wünschst du dir? Was willst du jetzt gerade heute Morgen von Jesus? Und die Jünger sagen nachher mit anderen Worten, wo wohnst du? Ich weiss nicht, Joa macht das manchmal schon, bin ich im Laden, dann fragt er, wie heisst du und wo wohnst du? Und den Leuten wird das dann gerade ein bisschen peinlich. Das ist gerade ein bisschen zu viel, das ist recht eine persönliche Frage, wenn du sagst, ja, ich komme von Reitnau, dann kennt man jemanden schon so ein bisschen besser. Und den Leuten beantworten die und den Leuten drücken sich dann ein bisschen rundum. Die probieren manchmal zu sagen, frage nicht gerade, wie die Leute heissen und wo sie wohnen. Aber was soll man denn fragen? Genau, aber ich war hier noch beruhigt, als die Jünger da auch machen. Wo wohnst du? Und dann nimmt sie Jesus mit und sagt, dann kommt die Einladung. Ich merke mir, Jesus kommt zuerst viel Zeit, jetzt ein bisschen abrupt. Was wollt ihr hier, was sucht ihr? Ja, und sobald sie den Schritt da haben und können sich positionieren, ich merke, das ist etwas, wo man auch immer wieder gut ist, zu machen, uns zu positionieren. Was wollen wir denn, was suchen wir, was erwarten wir, warum bin ich dort, wo ich bin? Und dann kommt die Einladung von Jesus und sagt, hey, kommt mit, kommt schauen. Und er nimmt sie mit. Ja. Und sie dürfen einfach schmecken und sehen, wie er ist. Und der dritte Punkt ist, irgendjemand führt uns zu Jesus. Die Zeit, die die zwei mit Jesus verbracht haben, hat sie, glaube ich, gerade recht überzogen von dem Ganzen. Dass sie gerade sind, weiter erzählen. Der Andreas hat seinem Bruder im Simon erzählt. Auch die Situationen gibt es gerade mit der Nadia. Er hat gesagt, oh, du kommst heute Morgen in meiner Predigt vorgeben. Als Nadia Jesus kennengelernt hat, ist sie auch ihrem Bruder erzählt und hat dem auch mitgenommen. Genau wie hier. Ja, der winkt er, genau. Einfach mal dem Bruder erzählt und hey, komm mit. Und dann ist es zu einer tiefen Begegnung gekommen, vom Brüder mit Jesus. Und zwar heisst es im 42 und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heisst übersetzt Fels. Jesus hat ihm gesagt, was aus ihm wird. Und der Brüder von Andreas hat eine persönliche Begegnung mit Jesus gebraucht. Ich merke, wie das können wir nachher nicht mehr. Wir können jemanden einladen, aber nachher braucht es eine persönliche Begegnung von dieser Person mit Jesus. Er war nicht mehr herum, denn der Andreas, sondern Simon ist Jesus persönlich begegnet. Und ja, wie es kam, ich merke, wie er gesagt hat, du wirst Fels heissen. Es war noch ein langer Weg dazwischen. Er hat ihm dann etwas verraten von seiner Zukunft, aber ja, das war noch manche Hürde, bis der Simon zu dem Petrus geworden ist und zu dem Fels. Matthäus 16, 17 und 18 heisst es nachher, der Fels noch einmal nachgeschaut und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforte der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Denn wo Jesus gefragt hat, das ist die Situation, wo Jesus gefragt hat, was sagen die Leute von mir? Und da ist alles Mögliche gekommen. Der Simon hat gesagt, du bist der lebendige Sohn Gottes. Und dann kommt er und sagt, ah, das hast du nicht selber. Und dann wieder, auf dem Fels will ich bauen. Und nachher der Petrus, der die Pfingstpredigt hat. Aber da war noch manchmal dazwischen, zwischen der ersten Begegnung, wo Jesus ihm sagt, du bist der Fels, bis dann. Und dann der vierte Punkt, wir kennen Jesus, sind Vorurteile sind überwindbar. Der Philippus ist auch Jesus aufgefordert worden, ihm zu folgen, und das hat er wunderbar gerade gemacht. Der Philippus war ein unkomplizierter Kerl. Im 43 heisst, am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Ganz einfach. Genau, aber sein Philippus, sein Freund, der Nathanael, war ein bisschen ein anderes Kaliber. Genau, was hätte da gut aus Nazareth. Im 45-46 heisst Philippus, findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Der Nathanael hatte das Glück gehabt, dass der Philippus nicht aufgegeben hat, trotz Vorurteil und Besserwissen. Hat er gleich gesagt, hey, komm und schau. Und der Nathanael hat festgestellt, dass Jesus wirklich ein Auge auf ihn geworfen hat. Er ist gekommen, er hat die Vorurteile überwunden, dass aus Nazareth nichts Gutes kommt. Und Jesus ist ihm persönlich begegnet. Im 47 bis 49 heisst es, Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortet ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Er hat erkannt. Seit ich dich gesehen. Ich habe mir nachher noch überlegt, was der Nathanael sich unter dem Feigenbaum überlegt hat. Keine Ahnung. Aber er ja, gemerkt, hey, der Jesus hat Interesse an mir. Der kennt mich und das ist der König von Israel. Und dann geht es interessant weiter, was nachher Jesus sagt. Ihr werdet den Himmel offen sehen. Und das ist das Versprechen, das Jesus hier macht. Im 50-51 heisst, Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Man hat schon einmal davon gehabt, wenn man Gottes ist, wenn wahrlich, wahrlich kommt, den musst du hören. Und er wechselt hier, er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Vorher redet er immer zum Nathanael, du, und jetzt wechselt er. Jetzt redet er entweder zu allen, Minimum zu allen fünf Jüngern, die dann dort stehen. Das ist der Andreas, der Johannes sehr wahrscheinlich, der Petrus, der Philippus und der Nathanael. Jetzt wechselt der Jakobus noch.
Ja, den wir beide nicht genommen. Mhm.
Jetzt wechselt er vom du zum euch. Er redet für alle und ja, man kann wirklich auch davon ausgehen, dass wirklich mehr ist. Ja. Nicht nur für die fünf Jünger, sondern auch für uns. Wann ist die Himmelsleiter noch vorgekommen? Und zwar beim Jakob. Als der Jakob geflüchtet ist vom Laban, hat er einen Traum gehabt, unterwegs mit einer Verheißung. Und dort heisst noch 1. Mose 28, 12. Und ihm träumte und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und dann hat er die Verheißung bekommen, dass er ihn wieder zurückbringt in das Land und dass er wieder zum Segen werden und so weiter, könnt ihr mal noch lesen. Und ich glaube, es ist einfach die Verheißung, die dann kommt, den Himmel offen zu sehen und die Engel Gottes auf und ab gehen. Es gibt ja schon verschiedene Interpretationen daraus, aber für mich zeigt es also Jesus und seine Beziehung zu Gott. Jesus ist auf die Erde gekommen, aus dem Himmel. Jesus hat eine Beziehung zu Gott, nicht du und ich. Er ist der, der den Himmel auftut. Das ist natürlich auch bei der Auffahrt, wo er wieder gegangen ist. Aber auch das, wie Jesus die Leiter zwischen Gott und uns, der Weg, der uns aufgetan worden ist, im Himmel. Und Jesus sagt ja auch einfach zum Nathanael, schau, das mit dem Feigenbaum war eine kleine Demonstration von mir. Ich habe viel, viel mehr. Und später mal wird der Gottessohn in der vollen Offenbarung wiederkommen. Und jeder Mann wird sehen, dass eben Gutes kommt aus Nazareth. Jesus ist der wahre Mensch und der wahre Gott. Er ist die Leiter zwischen dem Himmel und der Erde. In ihm ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Aber das Größere haben sie nicht können sehen. Das war ein kleines Bild. Der Nathanael war hin und weg, weil er wusste, dass er unter einem Feigenbaum gehockt ist. Aber das war ja nichts zu dem, was Jesus machen konnte. Einfach das kleine Bild, da ist mir dort schon auch sehr gekommen. Ja, unser Bild ist einfach manchmal auch sehr klein. Und dort sagt Jesus einfach, ich glaube wirklich, das ist eine Prophetie für die Zukunft. Ihr werdet noch viel grösseres erleben von mir. Und wenn ich dann auch verstanden bin, wenn es die Jünger sehen, merken sie, wie, oh, ja, denen werden noch die Schuhe aufgehen in den nächsten 3 Jahren. Die werden noch blind, die haben sie alles noch nicht gesehen. Das war noch nicht manches Wunder gewesen. Die werden noch so manches Wunder erleben. Die werden noch denken, Jesus ist gestorben. Er ist doch nicht gestorben. Er ist auch verstanden und er wird die Verbindung zum Himmel herstellen. Das wird alles noch kommen und passieren. Und dort merken sie, die Jünger sind so dort und haben das Gefühl, sie verstehen relativ viel, aber sie haben noch gar nichts verstanden. Und ich merke, in dieser Situation bin ich auch viel. Manchmal das Gefühl, ja, jetzt bin ich schon lange gläubig. Aber wenn es wirklich darauf ankommt, sie haben noch so nichts verstanden von dieser Dimension, von allem, was der Herr noch vorhat. Jetzt auch gerade mit all diesen Sachen, die auf dieser Erde passieren, wer kann die Zeichen deuten? Wer kann wirklich mit Gewissheit sagen, was hier abgeht? Niemand. Wir können einfach ein bisschen ahnen. Oder am besten machen wir uns gar nicht zu viele Gedanken, sondern schauen wir hin, wo kann ich mein Herz positionieren? Wo kann ich jünger sein? Wo kann ich, man merkt diesen Typ, merkt, manchmal, wenn man etwas älter wird, dann macht man einfach, was man macht. Aber manchmal ist dieser Typ wieder zu hören, hey, es gibt noch mehr. Es wäre auch nicht schlecht gewesen, wenn die zwei beim Johannes geblieben wären. Das wäre auch eine gute Sache gewesen. Der Bus predigt, hast du umkehren können, hast dich von ihm taufen können. Aber einfach so, es gibt noch mehr, das ist Gottes Lamm. Und das zu überwinden und dem Lamm Gottes hinterherzulaufen und nicht alles zu verstehen und gleich aufzunehmen. Nicht alles jetzt schon wissen und ich denke mal, ich behalte es in meinem Herz. Plötzlich verstehe ich mich. Und die Jünger, einfach das dritte Andreas, der einfach drin ist und sagt, ja, wir wollen zu dir heimkommen, wo bist du? Und nicht den Kopf scheu abgedreht haben und gesagt, nein, wir haben einfach auch gerade hier durchlaufen. Und zur Bertha wollen dort hinten, was auch immer. Wie viele Ausreden haben wir schon erfunden. Und einfach zu merken, der Herr gibt mir, will ich mehr von dem Jesus.
Ich finde es extrem spannend zu schauen, wie Jesus die Jünger wirklich einlädt, auf was verschiedene Art und Weise. Wie sie wirklich auf Jesus einsteigen. Und für mich sind es so gute Beispiele, auch vor allem wirklich zum Überlegen, für mich persönlich sehe ich die Punkte, wenn der Herr mir etwas zeigen will, mir etwas sagen will, wenn er mich einlädt zu irgendetwas, weil was offensichtlich ist, wir kennen das Ende der Geschichte, oder? Und die haben Gewaltiges erlebt nachher. Die so gewaltig erlebt, dass eigentlich alle, die da sind, außer den Johannes, sie haben alle den Kopf verloren nachher. Auf irgendeine Art und Weise. Aber es war absolut egal gewesen, anhand von dem, was passiert ist, was sie erlebt haben mit Jesus Christus. Haben sie gesagt, das spielt mir so etwas keine Rolle, das ist echt das Beste, was es gibt. Oder? Und das ist wirklich die Frage nachher auch, ja, was mache ich damit, oder? Mit all diesen Punkten, die da jetzt kommen, ein paar Punkte aufgreifen, die mir aufgefallen sind, in dem Ganzen innen. Und ich habe es erzählt, ich habe mehrere Abschnitte zusammengezogen, dem, was ich erzählt habe, weil es gibt mehrere Parallelstellen zu den Berufen der ersten Jünger, wo wirklich einfach zwei Brüder, ein paar plus der Philippus und Nathanael berufen werden, wo entsprechend nachher das in der ersten Gruppe von Jüngern ist, die dann dazukommt. Und dann kommt der Matthäus schon gleich dazu, und es ist schon 7, plus ich glaube noch viel, viel mehr. Und ich bin überzeugt, dass es viel, viel mehr gewesen sind. Weil es kommt dann auch später interessant und Abschnitt, und zusammen uns werden anschauen. Jesus war unterwegs und hat gepredigt. und hat aber sehr, sehr schnell, das ist spannend, sehr, sehr schnell Menschen gesucht, die mit ihm unterwegs sind. Sehr gleich hat er Menschen gesucht, die mit ihm unterwegs sind, wo er bejüngern will. Und das ist ja schlussendlich auch der Auftrag, den er am Schluss gibt. Und wie er es macht, mir hat das gut beschrieben, wie die Leute entsprechend haben müssen, dürfen, sollen, können sich entscheiden. Und was mich fasziniert, Jesus hat am Anfang nicht alle gefragt. Aber die, die er gefragt hat, hier am Anfang, die waren von Jesu Charisma wirklich absolut betroffen gewesen. Ich fand, okay, das ist es. Mit dem wollte ich hingehen. Und Jesus hat wirklich eine Ausstrahlung gehabt, wo ich denke, wo einerseits anziehend und andererseits je nachdem beängstigend müssen sein. Ganz darauf an, wie du dich positionierst in deinem Herz. Die einen haben es geliebt, die anderen haben es gehasst. Sehr schnell ist ja der Stress gekommen, dass man uns aus dem Weg räumen bei vielen Leuten. Und das ist dort, wo der Stress ins Herz gekommen ist. Oder? Weil irgendwo etwas war, was nicht gepasst hat in dem Sinne. Aber die Männer hier, die haben gespürt, dass der Jesus etwas ganz Spezielles für sie ist. Und haben das dann auch entsprechend dürfen erleben von dem her. Und es ist schon interessant, wie man merkt, dass die Männer Jesus erkennen. Johannes 1, 41 heisst es über Andreas, oder? Wir haben den Messias gefunden. Das hat er bis jetzt gesagt. Ich glaube nicht, wo Jesus ihnen das schon so gesagt hat. Johannes hat öfter etwas gesagt, aber der Andreas hat erkannt, das ist nicht. Oder? Der Petrus, anhand von seinem Erlebnis, hat ihn erkannt, das ist nicht. Oder? Der Philippus sieht zu folgen, geht hinten nach. Der Nathanael hat noch eine andere Situation. Und das Interessante, vielleicht wird er wirklich ausarbeiten. Es heisst so interessant hier, oder von dem her, siehe ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Was heisst das konkret? Das war ein extremes Kompliment gewesen, übrigens. Das war ein riesiges Kompliment gewesen, dass es ein absolut aufrichtiger Mann war, der von ganzem Herzen basierend auf den Schriften Gottes Weg hat gesehen. Und nicht irgendwelche alten, falschen Opfer gebracht und versucht etwas darzustellen, sondern der war zutiefst aufrichtig gewesen. Und wenn es zutiefst aufrichtig war, hat er auch Stress gehabt mit der Tatsache, dass Nazareth kommen soll. Warum? Nazareth war eine Durchgangsstadt mit einer römischen Garnison, wo ein Haufen schräge Juden waren, die sich irgendwo versucht haben, mit den Römern noch etwas anzufinden. Und sonst eine komische Mischung von Kultur war, die nicht ganz so... Es war immer kein wirklich cooler Ort, Nazareth. Wirklich nicht. Und darum hat er gefunden, ja, was kann denn aus Nazareth schon gut kommen? Das hat mit seinem Bild, mit seiner Beobachtung von der Situation, von diesem komischen Kaff zu tun gehabt. Aber, weil er aufrichtig suchend war, hat er sein Vorurteil überwinden können. Das ist wichtig. Und ist dann darüber hinweggegangen und hat dann entsprechend anhand von einer spannenden Aussage gesagt, du bist der Sohn Gottes. Und zwar die Aussage, wo Jesus gesagt hat, ich habe dich gesehen. Und das finde ich interessant. Jesus hat mir gesagt, ich habe dich gesehen. Und das ist natürlich etwas ganz, ganz Wichtiges. Jesus hat alle gesehen. Er hat sie gesehen, darum hat er sie gerufen. Wenn du jemanden nicht gesehen hast, rufst du ihm nicht, oder? Das ist vielleicht noch eine ganz simple Logik, oder? Du rufst nicht jemanden, den du wirklich bewusst ins Auge gefasst hast. Dem rufst du nachher. Und so hat Jesus alle gerufen. Und alle haben reagiert hier jetzt und sind dann mitgegangen und haben Jesus nachher wirklich erkannt als der, der er ist von dem her. Und was mich persönlich sehr für mich jetzt, das ist jetzt meine Charaktereigenschaft, wo mir dann entsprechend auch sehr am meisten beeindruckt hat, ist entsprechend Nathanael seine Feigheit so können zu kehren. Kannst du, wenn der Herr kommt und dir etwas sagt, drehen? Oder kannst du nicht? Das ist fundamental entscheidend. Wenn wir das nicht können, verpassen wir Gottes Weg. Ganz klar. Der Nathanael, wenn er bei seinem Vorurteil geblieben wäre, bei seiner Meinung, bei seiner Überzeugung, wenn er bei dieser geblieben wäre, hat er das Reich Gottes verpasst. Und uns geht es genau gleich. Wenn wir bei unserer vorgefassten Meinung sind, bleiben, auch wenn ich 30, 40 Jahre gläubig bin, dann ist die Chance riesig, dass ich das Reich Gottes verpasse. Das ist extrem wichtig. Egal, wie lange wir den Herrn kennen. Der Nathan war ein Mann, der intensiv die Schriften studiert hat und gewusst hat, was in der Bibel steht. Und gleich hat er müssen sein Schriftverständnis komplett über den Haufen rühren, um zu erkennen, das ist er. Sind wir bereit, auf unserem Weg zu kehren, wenn der Herr kommt und sagt, ich habe dich gesehen und jetzt will ich dir etwas sagen. Können wir das? Oder können wir es nicht? Und für mich ist das nicht eine Frustmessage, sondern das ist eine absolute Verheißung. Für mich sind die Berufungen hier etwas extrem Ermutigendes für uns. Dass sie alles einfachste Menschen oder weniger einfache Menschen im Alltag waren, wo der Herr einfach gesehen hat und gerufen hat. Er hat jeden Einzelnen gesehen und hat ihn nachher gerufen. Ich finde das etwas extrem Ermutigendes, etwas extrem Positives, etwas extrem Verheißungsvolles. Das heisst für mich, Jesus sieht mich in meinem Alltag und er ruft mir. Er ruft mir und will mir etwas zeigen. Und zwar wollen wir sein Reich Gottes sehen. Also, mir hat das sehr gut beschrieben, das muss ich nicht wiederholen. Aber denkt an das, Jesus Christus will genau das, was mir am Schluss gesagt hat, uns zeigen, wenn er uns ruft. Das ist seine Absicht. Das ist sein Ziel. Er hat keine anderen Ziele. Er will uns seine Herrlichkeit und sein Reich offenbaren. Damit wir, wie ein Philippus, gerade einem Freund gehen und sagen, du, lass mal nach dem, wir haben ihn gefunden. Oder? Und das ist, was der Herr will. Und das ist für mich sind die Berufungen, die Jesus ausspricht, extrem etwas Befreiendes. Weil er nimmt einfache Menschen im Alltag und sagt, ich habe dich gesehen. Kommst du mit mir oder kommst du nicht mit mir? Also nur kommst du mit mir. Er sagt, folg mir nachher. Er sagt, ich habe dich gesehen, folgst du mir nachher. Oder? Das ist seine Frage. Und ich glaube, die stellt er uns immer wieder. Die Frage stellt er uns immer wieder. Folgst du mir nachher? Weil unser Weg mit dem Herrn ist ein Weg. Und das ist nicht einfach richtig, und dann hocken wir in einem Zügel und fahren einfach. Und irgendwann kommen wir im Himmel an. Nein! Wir entscheiden uns, einen Weg anzufahren. Und dann kommt immer wieder der Punkt, siehst du mich? Willst du mir nachfolgen? Willst du mir nachfolgen? Willst du mir nachfolgen? Die Frage kommt immer wieder. Weil der Weg ist von A nach B eigentlich nie eine Luftlinie. Das haben wir zwischendurch schon herausgefunden. Und darum ist die Frage, kommst du mir jetzt hinterher? Auf dem Weg, wo ich mit dir gehe. Damit du unterwegs all die Sachen kannst lernen kannst. Damit du dann dort, wo du herkommen sollst, beim ersten Zwischenhalt all die Rüstzeuge hast, für den ersten Zwischenhalt können zu machen, was ich für dich parat habe. Und im zweiten, im dritten, im vierten, im fünften, im sechsten, im siebten, im 150. auch noch. Damit du die Menschen kannst du sehen, wo man vielleicht vor 18 Jahren etwas geplant hat. Und gar nicht überlegt hat, dass dann man vielleicht diesen Menschen sieht. Und für das müssen wir die Schritte laufen und immer wieder zu hören, folge mir nach. Und nachher, wenn er sagt, folge mir nach, dann heisst es idealerweise, ja, ich folge dir nachher. Und dann mache ich jetzt, was du mir sagst. Und das ist mega spannend und spektakulär cool. Es ist aber nicht zwingend das, was ich mir überlegt habe. Das ist die grosse Herausforderung dann, oder? Aber es ist viel besser, als das, was ich mir überlegt habe. Aber das ist so, wie der Herr mit uns unterwegs sein will. Er will mit uns unterwegs sein und uns zeigen, wie sein Reich aussieht, wie sein Weg funktioniert. Und auf diesem Weg kommt die Frage, beziehungsweise, nein, es ist keine Frage, sondern der Ausspruch, folge mir nach. Und das ist die Frage, die er heute Morgen, nein, das ist wieder keine Frage, sorry. Da, die, Aufforderung, ja, endlich. Die Motivation. Der Spruch, folg mir nachher. Folg mir nachher. Und ich möchte uns ermutigen, folgen wir ihm nachher, weil es ist das Beste, was wir machen können. Amen.